Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der katholische Theologe Hubertus Halbfass gehört zu den einflussreichsten Vordenkern einer neuen zeitgemäßen Religionspädagogik. Seit vielen Jahren beobachtet der heute 77-Jährige die religiösen Landschaften und den radikalen Umbruch des westlichen Christentums.
Ich sehe unsere derzeitige Zeit von einer Fülle von Traditionsabbrüchen gezeichnet. Ich glaube, dass wir in der westlichen Welt mit dem Christentum an eine Zeitenschwelle gekommen sind. Karl Jaspers hat die Mitte des vorigen Jahrtausends vor Christus als Achsenzeit bezeichnet. In der Zeit sind die heutigen Universalreligionen entstanden. Aber ich glaube, dass nach diesen rund 2500 Jahren eine Entwicklung erreicht ist, in der diese Universalreligionen zeitversetzt nacheinander in die Krise geraten und als erste das westliche Christentum. Ich denke, dass weitestgehend die moderne Bewusstseinslage in Sachen Glaube und Gott eine agnostisch gefärbte ist. Also die Menschen sagen, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dies und jenes. Also sie halten sich mit einer gewissen skeptischen Vorsicht zurück, was ich gut verstehe.
In dieser Situation erreicht die traditionelle kirchliche Verkündigung die Menschen kaum mehr. Ihre Sprache ist für viele unverständlich und oft auch fragwürdig geworden.
Die zentralen Begriffe unseres Glaubens haben ihr Verfallsdatum erreicht. Das Verfallsdatum ist hinter uns, nicht vor uns. Wenn das die Kirche, ihre verantwortlichen Vertreter, nicht wahrnehmen, dann nehmen sie die Zeichen der Zeit nicht wahr. In dieser Krise sind alle Grundbegriffe neu zu bedenken, neu zu formulieren. Bestimmt das Wort Gott. Es ist auch zum Beispiel die Bezeichnung der Christus oder Erlösung, Himmelfahrt, Auferstehung, jüngstes Gericht, Himmel und Hölle. Alle diese Wörter, die zu den zentralen Begriffen des Glaubensbekenntnisses gehören, sind Stolpersteine geworden. Wenn man denen in alle Ewigkeit nur in der Fußnote weitere Erklärungen beimessen will, ohne dass man ihnen einen neuen Ausdruck, eine andere Unmittelbarkeit zu geben versteht, dann macht man das Christentum eine Sache für Historiker, für Leute, die sich geschichtlich interessieren. Aber die Sache verschwindet aus dem Alltag.
Wenn der christliche Glaube nicht im Museum der Geschichte landen soll, dann muss er von Grund auf neu buchstabiert werden, meint Hubertus Halbfass. Die Tradition muss dabei nicht aufgelöst, sondern für die aufgeklärte Gesellschaft des 21. Jahrhunderts neu übersetzt werden. Was das konkret heißt, zeigt Halbfass in seinen vielen Publikationen, zum Beispiel in seinem Bestseller «Der Sprung in den Brunnen», einem Buch über das Gebet. Dieser Titel ist zu Beginn der 80er Jahre erschienen und gilt heute als spiritueller Klassiker.
Ich habe das Buch in erster Linie für mich selbst geschrieben. Ich befand mich damals in einer Situation, wo ich mir über grundlegende Dinge Klarheit verschaffen wollte und musste. Ich wusste nicht, wer oder was Gott für mich sein könnte oder sollte. Und weil das Gebet irgendwie immer so ein Anwendungsfall Gott ist, habe ich es darauf bezogen. Dabei muss ich sogar sagen, ich habe das Buch wahrscheinlich 4-mal, 5-mal geschrieben, weil mir immer diese oder jene Seite nicht gefiel. Oder ich habe es nach Intuition geschrieben. Ich habe keine theologischen Bücher befragt, nichts davon. Habe aber später, 30 Jahre später, gedacht, dass ich ein ganz bestimmtes Gottesverständnis, das ich später in der theologischen Reflexion überwunden habe, da intuitiv schon hinter mir gelassen habe.
Hinter sich gelassen hat Halbfass die Vorstellung eines allmächtigen Gottes und eines ohnmächtigen Menschen, der seine Verantwortung an den Vater oder die Mutter im Himmel delegiert. Das Gebet, wie er es beschreibt, hat ebenso viel mit dem Menschen zu tun wie mit Gott.
Wenn ich, sagen wir einmal, für einen Menschen, der in irgendeiner seelischen oder körperlichen Not ist, bete, dann würde meiner Meinung nach das Bittgebet dazu führen, dass ich vor einer letzten ernstzunehmenden Instanz, vor der ich keinerlei Unehrlichkeit in Anspruch nehmen kann, mich darüber klar zu werden, was ich jetzt diesem anderen Menschen gegenüber aus meinen Möglichkeiten heraus sein muss. Für ihn zu beten, indem ich sage, lieber Gott, mach, dass er gesund wird oder dergleichen, wäre für mich eine Karikatur des Gebetes. Und da denke ich schon eher, dass das Beten eine gefährliche Angelegenheit ist, weil darin der Mensch sich auf seine eigenen Möglichkeiten und auf seine Verantwortung hin prüft, angesichts der Welt, in der dieses Gebet oder diese Situation ihn bestimmt. Keine Mystik mit geschlossenen Augen, sondern eine Mystik mit offenen Augen. Und von daher kommt eher ein Tun und Handeln zur Sprache als die eigene Innerlichkeit.
So gesehen ist das Gebet keine fromme Übung, die im stillen Kämmerlein praktiziert wird, sondern eine Art, auf die Welt zuzugehen und zu handeln.
Vielleicht ist das Beten ja auch etwas, was in einer Lebenshaltung sich ausdrückt. Das muss ja nicht immer mit gesprochenen Worten oder gar mit geformten Texten etwas zu tun haben. Das kann sich ja in einer Grundhaltung, die ich mit meinem ganzen Leben verknüpfe, äußern. Und insofern wäre die Frage, wo hört das Beten auf oder noch besser, wo fängt es an?
Das Gebet als Grundhaltung dem Leben gegenüber. Mit diesem offenen Verständnis vermag Halbfass einer alten Tradition eine neue Bedeutung zu geben. Was das konkret heißen kann, zeigt ein Beispiel, das Tischgebet.
Ich komme an den gedeckten Tisch. Da wäre doch das Erste, was dazu gehört, sehen, was da steht. Wenn ich das nicht sehe, wenn ich nicht wahrnehme, welche Mühe, welche Sorgfalt, welche Liebe sich damit verbindet, hier den Tisch zu decken und da etwas Gutes draufzustellen, dann ist alles andere schon daneben. Das Zweite wäre, sich das, was angeboten wird, schmecken zu lassen, es zu genießen. Also gehört die Haltung dazu, wirklich Freude daran zu haben und sich dem Essen auch zu widmen. Und das Dritte wäre, dafür denjenigen, die da irgendeinen Anteil dran haben, auch eine Anerkennung, einen Dank auszusprechen. Wenn ich Gott sage, dann müsste ich aber wissen, dass alle, die beteiligt sind, darin einbegriffen sind. Und das kann ich nun als Haltung, als Offenheit für alle meine Mitmenschen, mit denen ich das Leben teile oder diese Stunde am Tisch zum Ausdruck bringen. Ich kann es aber auch konventionell in einem Tischgebet äußern. Das eine wie das andere, es ist beide Male dann in meinem Verständnis auch Gebet.
Die Krise des Christentums ist auch eine Krise des Gottesbildes. Ein nach den Vorstellungen des Menschen geformter Gott, der irgendwo im Himmel thront und von da aus alles regelt, dieses Gottesbild trägt heute nicht mehr. Um es zu überwinden, muss das Christentum die Religionskritik des Atheismus ernst nehmen.
Der verhunzte Begriff Gott, der wird gewiss auch neu zu finden sein, wenn ich zum Beispiel bedenke, dass die großen atheistischen Religionskritiken des 19. Jahrhunderts für einen wirklichen Gottesglauben eine unendliche Hilfe gewesen sind. Die Simone Weil hat einmal gesagt, der Atheismus sei eine Hilfe, alles, was nicht tauge, in einem Gottesverhältnis tatsächlich auch abzubauen und loszuwerden. Ich sehe darum gar nicht zwischen einem lebendigen Christentum und einem gewiss verständigen, sensiblen, verstehen wollenden Atheismus eine Spannung, die nicht überbrückbar wäre, sondern da können so viele Gemeinsamkeiten gegeben sein, die möglicherweise dann auch wieder zu einer neuen gemeinsamen Haltung führen. Es ist ja sowieso wohl so, dass ich mit manchen der gleichen Konfession oder der christlichen Gemeinsamkeit manchmal weniger an Grundverständnissen teile, als vielleicht mit Menschen, die sich als Agnostiker oder Atheisten verstehen, aber die eine menschliche Identität erreichen, in der ich sage, da verstehen wir uns. Da gibt es keine Falschheit, keine Titel, keine Differenzen, keine Spannungen. Darin sind wir miteinander übereinstimmend. Und insofern befinden wir uns in einer Zeit, in der auch manche Etiketten hinfällig werden und manche Begriffe einfach neu gefunden werden müssen.
Das Wort Atheismus ist der Gegenbegriff zum Theismus. Der Theismus postuliert einen personenhaften Gott, der, wenn es ihm passt, von außen in das Leben der Menschen und in den Lauf der Geschichte eingreift. Dieses theistische Gottesverständnis steht heute in Frage.
Vor Jahrzehnten hat Dorothee Söller einmal eines ihrer Bücher mit einem sehr irritierenden Titel bedacht: Atheistisch an Gott glauben. Das hat ihr sehr viel Kritik eingetragen. Sie hätte richtiger und besser formuliert: nicht theistisch an Gott glauben. Theistisch meint ein Gottesverständnis, das ich beschreiben kann. Darin werden Gott Eigenschaften, Tätigkeiten zugeschrieben. Gewissermaßen projiziert der Mensch seine eigenen Vorstellungen, die er von sich, von anderen hat, und multipliziert sie mit all, allmächtig, allgütig, allweise, allwissend auf Gott hin und beschreibt so einen Gott, der dann aber mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Und ich glaube, da sind wir an eine Grenze gekommen. Das, was wir mit dem sehr missverständlichen, sehr missbrauchten Wort Gott verbinden, das muss neu bedacht, neu buchstabiert, ganz neu, unverbraucht in Sprache gebracht werden.
Und wie kann das Wort Gott neu buchstabiert werden? Eine heikle Frage.
Oh je, da fragen Sie mich aber was. Wie soll ich das so, so schnell jetzt sagen? Wie soll Gott buchstabiert werden? Also jetzt müssen wir mal erst einen Punkt machen.
Dieses Zögern ist vielleicht typisch für Hubertus Halbfass. Er mag nicht die alten Formeln einfach durch neue ersetzen. Vielmehr fragt er, was das Wort Gott im Lebensvollzug konkret bedeuten kann. Nach einer kurzen Pause wagt er einen Versuch und beginnt mit einem tiefen Schnaufer.
Also ich kann auf die Frage nicht eine schlichte und einfache Antwort geben. Das wird ja bedeuten, ich stünde jenseits der Zeit, in der wir uns aber befinden. Vom Menschen her gedacht, müssen wir Gott als ein Du bezeichnen. Der Mensch ist als Person gewissermaßen auf Personalität, auf Anrede, auf Zuwendung angewiesen. Dennoch ist Gott alles andere als Person. Gott geht über das Personale hinaus und ist mit diesem Begriff gewiss nicht definierbar. Ich meine aber, dass es der Mensch aus seiner eigenen Anlage heraus tun darf, Gott du zu sagen. Es gibt ein indisches Sprichwort, das heißt Gott, du, unser Ich. Darin kommt die Verbindung von Theologie und Anthropologie, von Gott und Mensch zum Ausdruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch sich findet, dass er zu einer hohen Identität, Übereinstimmung mit sich gelangt, und dabei nicht mit Gott verbunden wäre. Kann ich mir nicht denken, ob er Gott glaubt oder das Wort Gott für brauchbar für sich hält oder nicht. Zu sich selbst kommen, bei sich anzukommen, das heißt auch bei Gott ankommen. Und von daher verstehe ich Gott, du, unser Ich.
Ein solches Verständnis von Gott findet sich in vielen mystischen Traditionen, auch in der christlichen.
Ein mystisch geprägtes Christentum schickt auf den Weg, will den Menschen zu eigenen Erfahrungen ermutigen. Diese Erfahrungen, die werden auszutauschen, zu diskutieren, zu erproben sein. Aber auf diesem Weg wird sich schrittweise von Generation zu Generation die Gestalt einer Religion wandeln und ändern. Und ich weiß nicht, wohin das über das eigene Leben hinaus dann auch führen wird. Jedenfalls wird das Wort Gott aus all dem, was es mit Autorität und Hoheit und Obrigkeit und dergleichen Verknüpfte herausgeholt werden. Es wird zu einer anderen Qualität, in der die Orte Gottes sehr weltlich bestimmt werden. Also dann kann der Ort Gottes, der Ort der Bescheidenheit, der Armut, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, der Krankheit und dergleichen werden. Das müsste sich jedenfalls mit einer christlichen Mystik verknüpfen und nicht nur eine schwärmerische Alleinheitserfahrung.
Hubertus Halbfass vertritt eine geerdete Mystik, eine Mystik mit offenen Augen, mit Hand und Fuß. Und er wünscht sich, dass auch die Kirchen dafür sensibler werden.
Den Menschen diese Erfahrungswege zu öffnen, das hat allerdings die Christenheit, das haben die westlichen großen Religionen eigentlich nie wirklich gewagt, weil sie viel zu viele Lehrer hatten, die sie vermittelt sehen wollten, und viel zu wenig Vertrauen auf den Weg der Einzelnen. Würden sie da mehr Vertrauen entwickeln, würde unsere gesamte Kultur religiöser sein.
Die herkömmliche Sprache des christlichen Glaubens hat ihr Verfallsdatum überschritten, sagt der Religionspädagoge Halbfass. Schon das Wort Glaube selber ist für viele Zeitgenossen fragwürdig. Es wird oft als Glaube an eine bestimmte Lehre verstanden, respektive missverstanden.
Jesus hat eigentlich das gesagt, was gute Juden immer gesagt haben: Der Glaube muss gelebt werden. Jesus hat überhaupt keinen Glaubensinhalt zu glauben geboten. Was er mit seinem Reich Gottes Programm vermittelt hat, das war eine Weise zu leben. Ein Lebensmodus ist das gewesen. Der historische Jesus hat eine offene Tischgemeinschaft gelebt. Und allein dieses Wort, offene Tischgemeinschaft, ist eine Herausforderung. An diesen Tischen haben die Reichen und die Armen, die Akzeptierten und die Randständigen oder Verachteten Platz gehabt. Das war für Jesus die symbolische Versinnbildlichung dessen, was er unter dem Reich Gottes verstand. Bei Paulus ist es ein Inhalt geworden, der geglaubt werden will, eine Lehre. Und darum forderte Paulus Glaubensgehorsam. Das ist eine andere Geschichte. Und die gerät in Zukunft zunehmend in eine größere Krise hinein. Und an der Stelle das Christentum neu zu justieren, von daher neu zu fragen, das könnte eine Menge bewegen.
Der Begriff Glaube darf also nicht auf das Fürwahrhalten von Glaubenssätzen reduziert werden. Er bezieht sich auch nicht allein auf das Verhältnis zwischen Mensch und Gott. Für Hubertus Halbfass bedeutet Glaube zunächst einmal Mut zum Leben.
Ich muss glauben, um leben zu können. Wenn ich nicht mehr dem Leben irgendeinen Sinn abgewinnen kann, dann resigniere ich. Aber das ist eine Glaubenshaltung, die Christen, Nichtchristen, jeder Mensch miteinander gemeinsam haben. Erst die Totalresignation lässt mich am Leben verzweifeln und ich gebe es auf. Also grundlegend ist nicht der religiöse Glaube, sondern zunächst einmal der Lebensglaube. Ein Lebensglaube, der für alle Menschen gemeinsam ist und den das Kind dadurch lernt, dass es sich angenommen erlebt von früh auf. Das ist das Erste. Dann glaube ich an Menschen. Ich glaube an Freunde, ich glaube an den Lebenspartner, ich glaube an die Kinder. Und der Glaube an die Kinder ist oft unendlich wichtig, damit die Kinder an sich selbst glauben und Mut haben, sich anzunehmen. Also auch das ist Glaube. Also Glaube wird nie überflüssig in der Welt.
Und wenn es um die sogenannten letzten Fragen geht, um das Absolute und um Gott, dann gehört zum Glauben auch der Zweifel, meint der Theologe Halbfass. Glaube und Zweifel sind ein Paar.
Diese Gebrochenheit kennt der heutige Mensch, das ist die Heiligkeit dessen, der in der heutigen Zeit lebt. Was mich dann ärgert, ist, sobald einer ein höheres kirchliches Amt hat, muss er das verschweigen. Darf er nicht mehr sagen, dass er hiervon angefochten ist und jene Geschichte auch in Frage stellen kann. Würde vieles glaubwürdiger machen. Das wäre schon gut, wenn wir darin auch ehrlich wären und nicht meinten, von einer bestimmten Amtshöhe aus habe ich nur noch Glaubenssicherheit zu vertreten. Die gibt es nicht. Die hat auch der Papst nicht. Er hat in jungen Jahren über die Zusammengehörigkeit von Glaube und Zweifel gesprochen. Und die Zusammengehörigkeit sollte nicht einfach aufgegeben werden. Die bleibt und die macht auch die Lebendigkeit des Ganzen aus. Im Übrigen ist der Glaube, der keine Frage und keinen Zweifel hat, nicht etwas besonders Mustergültiges, sondern möglicherweise etwas Unlebendiges.
Der Zweifel kann Krisen auslösen. Deshalb wird er so gefürchtet. Doch die Krise kann der Anfang von etwas Neuem sein.
Krisen sind gut, Krisen sind notwendig. Aus Krisen kann Neues hervorgehen. Insofern wünsche ich der Kirche ein paar Krisen mehr oder den Kirchen. Immer unter der Voraussetzung, dass das Prozesse sind. Dann könnte sich das Christliche erweitern in einer Weise, die den Menschen genereller einbezieht. Nicht um ihn für sich zu beanspruchen, nicht aus einem missionierenden Bemühen, sondern einfach aus der Verantwortung für diese eine Welt, die wir immer breiter teilen müssen.
Der Glaubensweg, wie ihn Hubertus Halbfass skizziert, führt nicht in himmlische Höhen, er führt in den Keller. Auf den Spuren von Mystikern wie Meister Eckhart, der erklärt hat, der Wein Gottes liegt immer schon im Keller.
Der Wein Gottes liegt immer schon im Keller würde bedeuten, lauft euch doch nicht selbst davon, kommt doch mal bei euch an, schaut doch mal, was es alles gibt, gewinnt doch einen Sinn für die eigene Tiefe, in der ein Reichtum verborgen sein kann. Die mystischen Traditionen der Welt, die sehen den Menschen als vom Göttlichen zutiefst getragen oder aufgefangen, haben da unterschiedliche Metaphern für. Beispielsweise in der deutschen Mystik sprechen sie vom göttlichen Funken in einem jeden Menschen. Wenn man so in jedem Menschen einen göttlichen Urgrund, der den Menschen umfängt, sieht, dann ist der Mensch gehalten, nicht oberflächlich zu bleiben, sondern seine eigene Tiefe zu finden, gewissermaßen in den Keller zu steigen, um da den göttlichen Wein auch zu finden, der da schon lagern soll.
Den Weg in diesen Keller zu zeigen, das wäre nach Halbfass auch Aufgabe der Kirche.
Ja, ich würde mir vorstellen, dass man in Gottesdiensten auch ein klein wenig spirituelle Erfahrungen gewinnt, also angeleitet wird, Erfahrungen machen zu können. Da würde ich mir zunächst einmal wünschen, dass der Leiter eines Gottesdienstes eine eigene meditative Praxis kennt, also keine Angst hat, einer Gemeinde ein paar Minuten Stille zuzumuten, aber auch einer größeren Anzahl von Menschen sagen kann, wie man das macht, dass man die nicht abwartet, bis die Zeit verflossen ist, so wie man an der Bushaltestelle steht, sondern dass man diese Zeit dann zu füllen vermag. Und wenn man das in der Kirche lernen könnte, dann wären das ja Orte, die zu einer bestimmten spirituellen Eigentätigkeit anleiten. Und das würde ich mir wünschen, dass das der Fall wäre.
Das Interesse an Religion und Spiritualität ist heute groß. Noch geht die Suche weitgehend an den Kirchen vorbei. Doch diese werden sich den neuen spirituellen Aufbrüchen nicht entziehen können.
In den letzten Jahrzehnten hat sich eine sehr lebendige, suchende Religiosität entwickelt, die viel, viel erfahrungsbezogener ist, auch wenn sie auf Feldern unterwegs ist, die nicht kirchlich bestellt worden sind. In jedem Fall ist eine spirituelle Lebendigkeit und Ansprechbarkeit in einer großen Breite der Bevölkerung erreichbar. Ich glaube, dass da viele treibende Kräfte, lebendige Kräfte am Werk sind, auch wenn sie von vielen Kirchenstrukturen zum Teil nur Abweisung, Zurückweisung erfahren, dass vieles auch an Mut aufgerieben wird. Das alles wird sein. Aber ich möchte den Optimismus doch dagegen setzen. Ja, ich glaube, es wird vielen Menschen die Sache zu schade sein, als dass sie sie einfach nur anderen, nur einer Institution überlassen. Ich glaube, es geht weiter.
Während Jahrzehnten hat Hubertus Halbfass der Religionspädagogik neue Impulse gegeben. Die Vermittlung von Religion ist sein Lebensthema. Von großen Worten hält er dabei wenig. Er prüft die Sprache genau und entdeckt manchmal, dass ein ganz schlichtes Wort das Wesentliche einer Religion besser ausdrücken kann als viele kluge theologische Formulierungen.
Also da fällt mir die Geschichte von Nikos Kazantzakis ein. Der hat als junger griechischer Schriftsteller eine Reise gemacht durch türkische Derwischklöster. Und an einem idyllischen Ort ist er da einem Mönch, sag ich einmal, begegnet, der tanzend seine Frömmigkeit zum Ausdruck brachte. Und da hat er ihn gefragt, sagen Sie, wenn Sie Gott anreden wollen, was haben Sie da für Gebete, was haben Sie da für eine Sprache? Und der gab zur Antwort, ach. Und Kazantzakis reagierte, das habe ihn getroffen, er sei erschaudert darüber. Denn wann sagt der Mensch, ach, wenn er betroffen ist, wenn er staunt, wenn er bewegt wird? Keine Sprache, sondern nur, er ist betroffen, er ist berührt und so kann der Mensch ganz in sich sein und damit ist er mit sich und Gott und der Welt eins. Da muss nicht mehr zukommen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.